Ja, so Freunde, das ist jetzt die dritte Märchenstunde mit mir. Und ich lese ein Märchen aus dem alten Indien vor, aus dem sogenannten Papageienbuch von Mohammed Qaderi. Das ist also eine Sammlung von Märchen, die letztlich die listige Frau abhandeln. Also ein Papagei erzählt seiner Herrin Geschichten tagelang, während der Gatte auf Geschäftsreisen ist, um sie vor dem sogenannten Ehebruch abzuhalten. Mehr weiß ich darüber nicht. Ich kenne auch das Märchen noch nicht. Das heißt, wir werden jetzt gemeinsam erfahren, worum es in dem Märchen Heftreng, der verhängnisvolle Vogel, geht. Ich bin gespannt darauf. Es ist ein bisschen seltsam, so mit euch zu sprechen, ohne Marco. Das hat was Einsames. Aber ich weiß ja, dass ihr mich alsbald hören werdet. Und das erfüllt mein Herz mit Freude. Und die wünsche ich euch jetzt. Bis gleich. Es war einmal in einem fernen Land vor nicht allzu langer Zeit. Ich bin Melvin und ich bin auch unheilbar vorleserisch. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem, was ich dir jetzt vorlese. Entspann dich. Heftreng, der verhängnisvolle Vogel. Zur Zeit der Kinder Israel lebte einmal in großer Dürftigkeit ein frommer Einsiedler. Derselbe ging, um sich seinen Unterhalt zu verschaffen, von Zeit zu Zeit aus und erbettelte sich um Gottes Willen ein paar Pfennige, von denen er dann bis zum folgenden Morgen zehrte. Eines Tages, da er wie gewöhnlich von Tür zu Tür in der Stadt umherging, trat ein Mann auf ihn zu, welcher ihn mit den Worten anredete: »Was ist dir lieber, ein rechtlich erworbenes Goldstück oder 10 unrechtlich erworbene?« »Unrechtlich erworbenes Gut«, antwortete der Fromme, »nehme ich nicht an. Und wären es 1000 Goldstücke, dagegen genügt mir ein rechtlich erworbenes.« Der Unbekannte legte ihm nun ein Goldstück in die Hand, welches er mit den Worten »Gottes Segen« in Empfang nahm. Wie er dann weiter in der Stadt umherging, traf er einen Menschen, welcher einen wunderbar schönen Vogel trug. Kaum hatte er denselben erblickt, als er sich dermaßen in ihn verliebte, dass er sich erkundigte, was das Tier kosten solle und von welcher Art es sei. Der Eigentümer forderte für den Vogel ein Goldstück, die Art aber nannte er Heftreng, 7 Farben. Ohne sich weiter zu besinnen, nahm nun der Einsiedler sein Goldstück hervor und kaufte den Vogel, mit welchem er geradewegs nach Hause eilte. Daselbst kam ihm seine Frau, welche bei ihm Speise zu finden hoffte, entgegen, aber da war kein Brot. Ihr Mann hatte nichts als den Vogel mitgebracht. Nun war aber die Frau außerordentlich hungrig, weshalb sie es nicht wenig verdroß, ihren Mann ohne Brot mit leeren Taschen heimgekehrt zu sehen. Sie spitzte demnach die Zunge zu boshafter Rede und sprach: »Ist es nicht genug, dass schon eins da ist, das leben will? Und du bringst jetzt noch den zweiten, der nach Brot schreit, ein unschuldiges gefangenes Tier, dem du jetzt seinen Unterhalt schuldest?« Also schmähte sie. Da sie aber eine Frau von seltener Schönheit und Lieblichkeit war, so ertrug der Einsiedler alles, was sie ihm Leides zufügte, mit Geduld. Endlich steckten sie den Vogel Heftreng in einen Käfig und hängten ihn an der Wand auf. Als es Abend geworden war, hub der Vogel in dem Käfig sein Gefieder abzustreifen an. Der Einsiedler trat herzu und sah, dass bei der Gelegenheit unter seinem Flügel her ein Edelstein herabgefallen war, welchen er zu sich nahm und auf den Bazar zum Verkauf brachte. Und siehe da, man zahlte ihm dafür volle 100 Goldstücke. Für dies Geld schaffte er nun alles an, was er in seinem Hause bedurfte. Und den Vogel Häftring hielt er hinfort nicht mehr im Käfig eingeschlossen, sondern er ließ die Pforte geöffnet, sodass der Vogel draußen umherfliegen konnte. Wenn er dann abends zurückkehrte, so verfehlte er nicht, einen Smaragd zu bringen, welchen sein Herr dann für ein Goldstück verkaufte. In kurzer Zeit brachte letzterer in dieser Weise ein so großes Vermögen zusammen, dass er es selbst nicht mehr berechnen konnte. So segenvoll war aber das Eintreten des Vogels in das Haus, dass in derselben Nacht die Frau des Einsiedlers guter Hoffnung wurde und, als ihre Zeit gekommen war, einen Knaben gebar, welchen er Ferit nannte und für welchen er nach allen Seiten hin glücklich eine besondere Wärterin annahm. Da er nun aber ein reicher Mann geworden war, so beschloss er zur Sühne für alle Mängel in der Ausübung seiner Religionspflichten die Wallfahrt nach Mekka zu unternehmen. Vor der Abreise rief er seine Frau zu sich und sprach zu ihr: »Meine tugendsame Gattin, dieser Vogel Häftring ist die Ursache des gesegneten Zustandes unserer Glücksgüter, und wie du weißt, ist mir nur durch ihn die Wallfahrt möglich geworden. Darum pflege ihn wohl und lass es ihm an nichts fehlen. Denn er ist, wie unser Kind, ein Quell der Freude in der Betrübnis. Er ist die süße Frucht am Baume unseres Glücks. Warte ihn also wohl und lass es ihm an nichts mangeln.« Alsdann empfahl er sein ganzes Haus der Obhut des Höchsten und reiste ab. Was nun zunächst die Frau anbetrifft, so fand diese es bald langweilig, zu Haus zu sitzen, und eines Tages ging sie aus, um sich auf dem Bazar umzusehen. Daselbst aber verliebte sie sich in einen jungen Geldwechsler, den sie erblickte und dessen Schönheit ihr alle Ruhe raubte. Den einzigen Trost fand sie nun darin, täglich vor dem Laden vorüberzugehen und das Gesicht des jungen Menschen anzusehen. Wenn ihr dann die Ermahnungen ihres frommen Gemahls einfielen, dann rezitierte sie folgenden Vers: »Selbst Asketen, wenn sie sähen, dieser Augen Schönheitsadel, würden meine Liebe ahnen, würden meiden Schmach und Tadel.« Auf einem ihrer Spaziergänge aber lud sie, da sie die Glut ihrer Liebe nur durch das Wasser des Zusammenseins löschen zu können meinte, den jungen Menschen nach ihrem Hause ein. Und da sie eine sehr schöne Frau war, so wurde ihre Aufforderung auf das bereitwilligste Folge geleistet. In der Tat hatte der Wechsler sich auch in sie verliebt, und die Leidenschaft wurde nunmehr von beiden Seiten so stark, dass er täglich in dem Hause des Einsiedlers aus- und einging, als wäre es sein eigenes. Als er sich einst mit der schönen Frau unterhielt, kam die Rede auch auf den Vogel, und sie erzählte, wie sie durch ihn zum Wohlstande gelangt sei. Nun hatte aber der Wechsler einen Freund, der ein sehr weiser Mann war. Diesem erzählte er von dem Vogel und erhielt von ihm die Antwort, derselbe gewähre allerdings schon lebendig große Vorteile. Wer aber seinen Kopf esse, der werde König oder doch Wesir werden. Der Wechsler nahm sich nun infolge dieser Mitteilung vor, den Kopf des Häftring zu essen. Als er sich demnach wie gewöhnlich wieder bei seiner Geliebten eingefunden hatte, sprach er: »Brate mir doch den Vogel, ich habe Appetit auf ihn.«
»Du meiner Seele Quintessenz, meines Daseins Freudenlenz«, antwortete die Frau, »diesem Vogel verdanken wir freilich unser Erdenglück. Da aber du ihn verlangst, so will ich ihn dir mit Gottes Hilfe aufs Beste zubereiten. Würde ich doch für dich mein Leben hingeben, wie viel mehr den Vogel. Du sollst ihn schon gut finden.«
Mit diesem Versprechen entließ sie den Wechsler. Am folgenden Morgen machte sich die Frau früh auf, schlachtete den Vogel, steckte ihn an einen Spieß und fing an, den Braten zu wenden. Nun war aber der kleine Ferit mit dem Tiere außerordentlich vertraulich gewesen und blieb keinen Augenblick ruhig,
wo er es nicht sah. Dass es geschlachtet wurde, hatte ihn daher sehr betrübt gemacht, und er weinte so heftig, dass er alles, was die Mutter und die Wärterin verbrachten, um ihn zu trösten, ohne Wirkung blieb. Endlich sprach die Letztere: »Meine Gebieterin, gib doch einen Bissen von dem Fleisch des Vogels. Es ist ja ein Kind, damit wird das Schreien schon aufhören.« Nun konnte aber die Frau nicht über sich gewinnen, dem Jungen ein Stück von dem Fleische zu geben, »denn«, sagte sie, »da bleibt für meinen Geliebten zu wenig.« Die Wärterin aber bat flehentlichst: »Wenn's denn kein Stück Fleisch ist, da mag's nur der Kopf sein. Den gibt nur her. Vielleicht beruhigt er sich damit und hört auf zu weinen. Den Kopf des Vogels isst man ja nicht.« Halb widerwillig riss darauf die Frau den Kopf ab und gab ihn dem Kleinen, welcher ihn sogleich verzehrte, worauf Gott es so fügte, dass sein Weinen aufhörte. Unterdessen trat der Wechsler ein. Die Frau ging ihm entgegen, bat ihn höflichst, sich niederzusetzen, und sprach: »Du Grundkapital meines Lebens, dir zuliebe habe ich den Vogel, der selber ein unerschöpfliches Kapital war, geschlachtet und gebraten.« Indem sie so ihre Zärtlichkeit Worte verlieh, richtete sie den Esstisch zu, schmückte das Zimmer aus, tat dann den Vogelheftring auf eine Schüssel und setzte ihn ihrem Gaste vor. Dieser aber suchte, bevor er von dem Fleische zu essen anfing, zunächst nach dem Kopfe. Und da er denselben nicht fand, so fragte er die Frau danach. »Aber«, antwortete diese, »isst man denn auch von gebratenen Vögeln die Köpfe? Außer dem Rumpfe ist doch nichts nötig. Als ich ihn briet, weinte mein kleiner Junge, und die Wärterin bat mich, ihm ein Stückchen zu geben, damit er still würde. Da ich es nun nicht mehr über mich gewinnen konnte, ihm von dem Fleische zu geben, welches du essen solltest, so riss ich den Kopf ab und gab ihn der Wärterin, die aber gab ihn dem Kinde zu essen, um es zum Schweigen zu bringen.« Der Wechsler vernahm diese Mitteilung mit Erstaunen und war wie versteinert. Dann schleuderte er die Schüssel mit dem Vogel zur Erde und verließ zornig das Haus. Aber auch nachher gelang es ihm nicht, sich zu beruhigen, und er ging geradewegs zu seinem Freunde, dem weisen Manne, welchem er umständlich das Begebnis erzählte. »Nun gut«, antwortete derselbe, »sei nur nicht betrübt. Wenn du bei der Frau etwas giltst, dann ist noch Hilfe möglich. Wenn nämlich jemand den Kopf des Menschen isst, der den Kopf des Heftring gegessen, da wird ihm die Königswürde zuteil. Also steht es geschrieben.« Infolge dieser Worte tat der Wechsler der Frau zu wissen, er habe nur den Kopf des Vogels begehrt, den sie ihrem Sohne zu essen gegeben. Wenn sie nun dafür den Kopf des Kindes abschneiden und ihm zubereiten wolle, da werde er sie wieder besuchen, wo nicht, da werde sie ihn Zeit ihres Lebens nicht mehr sehen. Ihrer fleischlichen Begehrlichkeit unterliegend, nahm sich nun die Verruchte, um nicht von ihrem Geliebten verlassen zu werden, wirklich vor, ihr Kind umzubringen. »Auf Kopf und Seele, gern«, antwortete sie, »zu welcher Zeit es dir gefällt, will ich deinen Wunsch erfüllen.« Der Wechsler war nun sehr froh, die Frau aber später nach einer Gelegenheit, ihre Untat auszuführen. Indessen entging dies der Wärterin Feritz nicht. Überzeugt, dass ihre Gebieterin ein Verbrechen vorhabe, nahm sie eines Abends das Kind in die Arme, verließ mit ihm das Haus und lief die ganze Nacht durch, bis sie am folgenden Morgen in eine benachbarte Stadt gelangte. Den folgenden Tag begab sie sich von da in eine zweite Stadt und so in eine dritte und so weiter, bis sie in 30 Tagen die Residenz des Königs erreichte, woselbst sie ein Haus, wie es ihren Bedürfnissen entsprach, mietete und sich die Erziehung des Knaben angelegen sein ließ. Aber kehren wir zu der Frau zurück. Diese stand am Morgen früh auf und vermisste bald die Wärterin mit Ferit. Sie suchte hin und her,
konnte sie aber nicht ausfindig machen. »Ach«, rief sie, vom Feuer der Unruhe gefoltert aus, »was soll ich jetzt meinem Geliebten sagen? Vielleicht wird er mich verlassen.« Und so geschah es auch. Da der Wechsler erfuhr, was sich begeben, ging er fort und kam nie wieder. Die zerstörte Hoffnung brachte ihm einen tödlichen Schlag bei, und er starb an Sehnsucht nach dem Vogelkopfe. Nach längerer Zeit kehrte der Einsiedler wohlbehalten von seiner Wallfahrt zurück. In seinem Hause aber suchte er vergebens nach dem Vogel, dem Kinde und der Wärterin und beschwor seine Frau, ihm zu sagen, was aus ihnen geworden. »Ach, mein Gebieter«, entgegnete sie, indem sie ihn weinend anblickte, »möge Gott mir dich erhalten. Die sind nämlich in das Jenseits hinübergegangen. Der Schmerz um sie hat mich dergestalt ergriffen, dass die Rose meines Angesichts zu Bernstein geworden ist.« Unterdessen wuchs Ferit heran, fand Wohlgefallen an der Reitkunst und fing an, auf die Jagd zu gehen. Eines Tages, da er zu diesem Zweck ausritt, führte ihn sein Weg unter einem Kiosk des königlichen Harems her. Nun hatte aber der König eine reizende Tochter, welche eben, um sich die Zeit zu vertreiben, zum Fenster hinaussah. Bei der Gelegenheit fiel ihr Auge auf Ferit, und kaum war dies geschehen, als sie schon dermaßen in ihn verliebt war, dass sie tausendmal ihr Leben für ihn hätte lassen mögen. Dem Ferit, welcher zufälligerweise nach dem Fenster hinaufsah und dort das Mädchen erblickte, erging es nicht anders, und beide hatten von dem Augenblick an den einen Gedanken, wie sie ihren Liebesschmerz lindern könnten. Unter dem Vorwande der Jagd ging Ferit täglich an dem Kiosk vorüber, um das Mädchen am Fenster zu sehen, während dieses seufzend von oben herunterblickte und Ferits Weg beobachtete. So verstrich ihnen eine geraume Zeit mit Ach und Weh. Als aber Ferit eines Tages wieder auf die Jagd ausging, da konnte das Mädchen sich nicht mehr halten, sondern rief ihn zu sich und sprach, »O Jüngling, mein Vater ist alt, und da ich sein einziges Kind bin, so verweigert er mir nichts, was ich von ihm fordere. Ich möchte ihn nun bitten, mich dir nach dem Willen Gottes zum Weibe zu geben. Aber er hat früher einmal von allen Visieren und Großen des Reiches meine Hand an eine gewisse Arbeit geknüpft und gesagt, dass nur, wer dieselbe vollbringt, mit mir vermählt werden soll. Jene Arbeit aber ist nicht auszuführen. Gott behüte mich, sie dir aufzulegen. Nicht einmal nennen will ich sie dir, denn schon so viele haben ihr Leben bei dem Versuche eingebüßt.« »O Gebieterin«, antwortete Ferit, »nenne mir die Arbeit, worin besteht sie? Das sollst du mir unfehlbar sagen.« Das Mädchen weigerte sich hartnäckig. Er aber beschwor es und brachte es dadurch zum Geständnis. »Auf der und der Steppe«, sprach sie, »ist der Weideplatz für meines Vaters Pferde. Es hat sich aber seit einiger Zeit ein giftiger Drache dort eingefunden, welcher schon mehrere Pferde getötet. Seit derselbe dort seinen Wohnsitz genommen, ist der Weg wie abgeschnitten. Niemand vermag, da vorüberzureisen. Darum hat mein Vater gelobt, mich dem, der es fertig brächte, den Drachen zu töten, zum Weibe zu geben.« »Mächtige Herrin«, erwiderte Ferit, »weißt du nicht, was Gott in seinem uralten Worte gesagt hat? Wo ihr Stündlein kommt, da können sie es nicht verzögern um einen Augenblick, noch es beschleunigen. Solange des Daseins Becher nicht bis zum Rand voll ist, trinkt niemand des Todes Kelch. Eines jeden harrt sein bestimmtes Stündlein. Ich werde mich jenem Drachen entgegenwerfen. Gelingt es mir mit Gottes gnädiger Hilfe, ihn umzubringen, da werde ich meines Wunsches teilhaftig. Wird dagegen seine Kralle mich zerreißen, da gedenke meiner in deinem Gebet. Wenn ich deiner Liebe sollte entsagen müssen, wäre ja doch mein Tod gewiss. Und weil ich in jedem Falle am Ende sterben muss, ist mir das Wie gleichgültig.« Nachdem er also seinen Entschluss, den Drachen anzugreifen, ausgesprochen, trennten sich beide Liebenden unter heißen Tränen. Ferit ging nach seiner Wohnung, nahm von seiner Wärterin für den Fall, dass sie ihn nicht wiedersehen sollte, zärtlich Abschied und begab sich den folgenden Morgen in den Divan des Königs, welchen er um Erlaubnis bat, den Kampf mit dem Drachen bestehen zu dürfen. Wie nun aber der König den Ferit ansah, da fügte es Gott, dass er eine Neigung zu ihm fasste, denn der Jüngling war von Antlitz so edel und offen, an Ebenmaß des Leibes so unübertroffen, wie er an geistiger Vollendung wunderbar und sanftmütig gleich einem Engel war. Er sprach demnach zu seinem Visier:
»Oh la la, ich habe einmal die Hand meiner Tochter an die Erlegung des Drachen geknüpft, sonst würde ich sie wahrhaftig ohne weiteres diesem Jüngling geben. Da hilft aber nichts, ein König muss seinem Wort getreu bleiben. Geh aber hin und rate dem jungen Menschen, von seinem Vorhaben abzulassen, er möchte sonst umkommen wie die andern und uns einen Stachel im Herzen zurücklassen. Was der Schleier des Verhängnisses birgt, ist uns unbekannt, vielleicht kommt der Drache ganz von selbst um. Darum soll er uns den Gefallen tun, sich jenes Wunsches zu begeben.«
Der Wesir ermangelte nicht, wie ihm der König befohlen, dem Ferit sein Unternehmen abzuraten. Er aber wollte von nichts hören und antwortete, dass er unfehlbar gehen werde. Er brach also auf, und es kamen die Großen der Krone, die Nächsten dem Throne, mit ihm bis zu der bewussten Steppe, welche sie ihm zeigten, ohne sie mit ihm betreten zu wollen. Ferit empfahl sich dem Allmächtigen, entblößte sein schneidendes Schwert und trat vor, um dem Drachen den Tod zu geben. Er fand das giftige Tier wie einen Feuerklumpen schlafend daliegen, weshalb er mit einem Male auf dasselbe lossprang und ihm mit Gottes Beistand einen solchen Hieb beibrachte, dass er es in zwei Stücke zertrennte. Das Untier konnte sich nun nicht mehr bewegen und fand im Blute gebadet seinen Tod. Ferit sprang aber rasch auf, trennte den Kopf von dem Rumpfe und brachte ihn dem König. Die Großen des Reiches waren, als sie die sahen, höchst erstaunt. Es hatten aber die Weisen des Landes einen Ausspruch getan, dass menschliche Kraft nicht imstande sei, jenen Drachen umzubringen, außer etwa, dass jemand den Kopf des Vogels Heftrengen gegessen. Man befragte deshalb den Ferit, und dieser erzählte, was er von seiner Wärterin gehört hatte. Die Gelehrten und Wesire fanden nun an ihm noch mehr Wohlgefallen, und dem König machte die Rettung des jungen Mannes noch größere Freude als der Tod des Drachen, weshalb er mit königlicher Pracht eine Hochzeit zurichtete und ihm seine Tochter zur Frau gab. Da er aber sehr alt war, so ernannte er ihn zu seinem Thronfolger und setzte ihn dann als unabhängigen König auf seinen Thron. Ferit sandte nun in seine Heimatstadt, um seine Eltern sowie auch, um ihn hinrichten zu lassen, den Wechsler herzubringen. Nun war aber der Wechsler längst tot. Der Einsiedler dagegen und seine Frau fragten sich ängstlich, was denn der König wohl von ihnen wolle. Jedoch erschienen sie in der Hofburg, und nachdem sie den Pflichten der Etikett genügten, sahen sie auf und erkannten in dem Könige ihren Sohn Ferit. Dieser ließ nun das Vergangene vergangen sein. Er machte seinen Vater zum Großvezier, setzte die Wärterin über alle Mägde im Harem und erzählte dann, nachdem er die Dienerschaft hatte hinausgehen heißen, in Gegenwart seiner Mutter, seinem Vater alles, was sich mit ihnen beiden und mit ihm selbst seit seiner Kindheit begeben. Die Einsiedlersfrau stand nun tief beschämt da. Jedoch versicherte sie, dass sie sich mit dem jungen Menschen nicht weiter vergangen habe und dass sie nur von Ansehen ineinander verliebt gewesen seien, von welcher Sünde sie aber auch Umkehr gelobte und Gottes Verzeihung erflehte. Ferit erhob sich nun, küsste seiner beiden Eltern Hände und bat sie um ihren Segen. Alsdann lebten sie alle in Herrlichkeit bis an ihr Ende.
Elegio Essio,
L-O-G-O-S-Yo, Bro, wir rocken die Charts, wir rauchen das Harz, wir gehen zum Arzt, weil wir sind so unhalber Chaddy, so unhalber Telly, so unhalber Teddy, Belly, Freddy und Melly. Diese bestialische Geschichte, Freunde, die hat mich ganz schön angespuckt und ich hoffe, ihr habt einigermaßen hinbekommen, das jetzt so in dem Stil aufzunehmen, wie ich es euch übermitteln wollte. Das war nicht wenig Arbeit, aber es sollte auch ein bisschen, ja, so special sein. Special. Also bis zum nächsten Mal, ihr alle.